Navi on Air, Episode 93, nach der Eurobike 2025.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus.
Bist du gut zurückgekommen von der Eurobike mit vielen neuen Eindrücken?
So ist es, jawohl. Schön bei warmem Wetter wieder angekommen.
Ja, es war ja sogar heiß und manchmal konnte man auf dem Innenhof sich fast schon braten lassen. Aber wir haben es durchgehalten und als erstes ist natürlich die große Frage zur diesjährigen Eurobike: Wie war es eigentlich mit dem Zuschauer, mit dem Besucherzuspruch und den Ausstellern?
Also ja, wenn man denn die Zahlen anschaut, dann waren es weniger, aber man muss ja nicht immer von Rekord zu Rekord fahren. Und insofern, also mein Eindruck war jetzt nicht allzu schlecht. Auch von den Ausstellerseite her, das Einzige, was man da immer gehört hat, dass es einfach wirklich extrem teuer ist. Und ich glaube, da muss die Messe noch mal ein bisschen nachsteuern, dass man einfach nicht ans absolute Maximum gehen kann bei den Kosten, die man den Herstellern aufbürdet, weil was wir ja auch hatten, ich nenne sie gern die Undercover-Meetings, also von Firmen, die keine Aussteller waren, aber trotzdem im Gelände waren und die dir schon vorher Termine angeboten haben, so nach dem Motto, ja, du kennst doch da diese Terrasse da bei Halle 11, lass uns da mal um 14 Uhr treffen.
Immerhin eine Möglichkeit und ich nehme mal an, die wurde auch wahrgenommen.
So ist es, jawohl. Wobei über diese Undercover-Meetings wollen wir dann auch gar nicht so viel sprechen, wobei später, so gegen Ende, können wir über eines noch schon ein bisschen sprechen.
Ja, also die Messe, für mich war sie doch mit einigen kleinen Überraschungen versehen. Also es hat sich gelohnt. Und ja, wir haben ja schon in unserer Ankündigung im vorherigen Podcast dazu einige Produkte vorgestellt, sind auch bei Garmin vorbeigegangen. Und Matthias, du hast jetzt auch einen Edge MTB zu Hause liegen.
Genau, aber der ist noch ganz frisch erst angekommen, also da möchte ich noch nichts dazu sagen.
Ja, dann schreiten wir direkt weiter durch die Hallen und ich bin bei Bosch vorbeigegangen, habe mir dann mal die 3D-Darstellung der Karte angeschaut, die in der Flow-App jetzt in den nächsten Wochen offiziell auch dann für die Endkunden ausgerollt wird. Also das war wirklich ganz nett zu sehen. Gebäude wie der Messeturm und andere Gebäude jetzt mal auf 3D als beispielsweise Navigationsobjekt angezeigt zu bekommen.
Genau, kann man sich anschauen, wobei da wichtiger Hinweis, kriegst du nur zu sehen, wenn du das Flow Plus Abo abgeschlossen hast.
Ja, das ist wichtig. Ich habe auch zum ersten Mal jetzt auf das Kiox 400C Display geschaut, also das welches in das Rahmenoberrohr eingebaut wird. Und wir sind uns einig, das ist jetzt nicht der beste Blickwinkel. Ich fand es jetzt schon ganz spannend, ganz gut gemacht, auch mit dem Lenkerschalter. Es ist ja kein komplettes Navi, wie wir uns das so mit anderen Navis vorstellen, sondern es werden Straßennamen angezeigt, Abbiegeinformationen und ja, also quasi eine Art Rumpfnavigation.
Genau, mit diesen kleinen Strichlein, das hilft dann schon ein bisschen, also wie man das von anderen Kiox-Displays auch kennt. Aber diese ganzen Displays auf dem Oberrohr finde ich okay, wenn es darum geht, mal Geschwindigkeit, Ladezustand, Strecke und so weiter sich anzuzeigen. Aber für eine Navi-Ansicht bin ich der Meinung, dass man den Blick zu weit von der Straße oder dem Trail runternehmen muss. Und dadurch ist es nicht wirklich ein optimaler Punkt, auch wenn natürlich gerade die Hardcore-Mountainbiker das als extrem gut geschützten Ort sehen.
Ja, da gibt es auch wieder Nachrichten aus der amerikanischen Szene, denn Stages ist zurück, nicht mit neuen Dash-Computern, wie es sie früher schon einmal gab, sondern Matthias.
Ja, sie fangen jetzt erstmal wieder an, ihre bisherige Powermeter-Serie aufzulegen. Und das fand ich schon extrem spannend, weil wir erinnern uns, Stages ging ja in die Insolvenz. Dann wurde die Firma von Giant, also diesem riesigen taiwanesischen Fahrradkonzern, aufgekauft. Und dann wurde es erstmal ruhig. Dann hat Stages ganz viel solche Fitness-Trainings-Bikes für Fitnessstudios gebaut. Da sind sie auch anscheinend eine ernstzunehmende Nummer in dem Markt. Und ja, so lief das erstmal dahin und jetzt waren die plötzlich zurück auf dem Giant-Stand und ich habe mich da auch mit Produktmanagern unterhalten und so. Also es geht weiter in Boulder, USA. Im alten Gebäude sitzen sie mit einem ähnlichen Team noch und basteln da jetzt wieder an ihren Radcomputern. Erstmal gibt es jetzt eben noch die alten Modelle wieder aufgelegt. Sie arbeiten auch dran, dass es wieder einen Factory Install gibt. Also du baust deine Kurbel aus, schickst die an Stages, die bauen auf deine bisherige Kurbel den Powermeter drauf und schicken ihn wieder zurück.
Welche Preisklasse und welche Funktionalität?
Funktionalität, das Übliche, was man halt so bei kurbelbasierten Powermetern hat. Und Preisklasse ist bei Stages recht attraktiv. Also du kommst da auf jeden Fall unter 1000 Euro für die beidseitige Messung hin.
Jetzt hast du mir einen Namen genannt, den ich noch nie gehört habe. Theseus E-Bike.
Ja, den habe ich vorher auch noch nicht gekannt. Der ist mir aufgefallen, weil die haben einen sehr extravaganten, interessanten Lenker gebaut. Also das waren so City-Räder mit schön geschwungenem Lenker und also wirklich klassisches Bike. Und da haben sie in die Mitte, haben sie quasi ein Smartphone, ich würde mal sagen, 4,5, 5 Zoll Display in das Metall von diesem Lenker eingelassen und haben das als Display fürs E-Bike genutzt.
Das werden wir später noch in einem anderen Konzept uns mal anschauen, aber ein ganzes Smartphone jetzt im Lenker zu haben, macht das Sinn?
Ich denke mal, das ist eine einfache und günstige Variante, ein großes Display mit vielen Funktionen schnell hinzukriegen, weil du hast einfach ein Android-Betriebssystem, du kannst da die Apps draufpacken. Wenn man davon ausgeht, dass die Leute große Displays lieben, dann ist man da ganz schnell und einfach vorne dabei. Es ist auch schön integriert. Also du kannst es nicht rausnehmen. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Das ist wirklich unter Glas in diese Metalllenker eingelassen. Aber man sieht deutlich, dass es einfach 1:1 Fahrradtechnik ist. Inwieweit dieses Gerät jetzt eben gut bei Sonnenlicht und Regen und so performt, ja, konnte man natürlich da in der Halle nicht testen.
Kostenpunkt.
Keine Ahnung, aber im Prinzip, es sind Citybikes, also ja, es gibt's ja nur mit dem Fahrrad.
Okay. Ja, interessant. Wir haben dann natürlich auch noch mal bei unseren alten Kollegen vorbeigeschaut, die sich ja nicht nur in Deutschland befinden, zum Beispiel bei Brighton. Und Brighton hat ja neben Garmin auch eine spannende Radarserie. Jetzt habe ich zum ersten Mal einen Blick auf das Gardia 300D werfen können. Das sieht optisch genauso aus wie das klassische andere Brighton Radar, aber hat jetzt eben eine Deutschlandzulassung, sprich es hat veränderte Lichtmodi, also nicht mehr permanent blinkend, ansonsten die gleichen Radar. Technologien und Werte, wie mir gesagt wurde, hast du es auch mal gesehen?
Ich habe es angeschaut, also klar, aber an der reinen Hardware-Kiste sieht man da jetzt keinen Unterschied. Aber ich finde es extrem spannend, dass da also ein weiteres Gerät für den deutschen Markt aus Taiwan kommt. Und ich habe mich schon mal ganz vorne angestellt, schon für ein Testgerät.
Ja, das finde ich auch sehr interessant. Manchmal sind auch die Kleinigkeiten spannend, nämlich beim Sattelkloben, also diesen beiden Halterungen, diesen beiden Drähten, dicken Drähten, die den klassischen Fahrradsattel aufnehmen. Da gibt es jetzt auch eine, gab es schon länger, aber jetzt auch bei jedem Brighton Radar mit dabei gefügt, eine Halterung, um das Radar eben dort zu befestigen, direkt unterhalb des Sattels. Das finde ich ganz praktisch, weil es schon gerade beim gepäckbeladenen Fahrrad immer wieder dazu kommt, dass das Radar verdeckt wird und nicht richtig arbeiten kann. Also ja, das ist schon positiv.
Absolut. Die Position finde ich auch sehr spannend. Nicht nur bei Gepäck, auch wenn man zum Beispiel eine absenkbare Sattelstütze hat, dann tut man sich natürlich schwer, ein Radar an der Sattelstütze zu befestigen. Wobei dieser Kunststoffclips von Brighton, ja, der ist ganz nett. Aber da gibt's wirklich schönere geschraubte Alu- oder auch Carbon-Varianten für diese Befestigung am Sattel.
Wobei, du sagtest eben Sattelrohr, Sattelhalterung. Wie gesagt, es ist ja gemeint, dass das direkt unter dem Sattel an diesen Sattelkloben befestigt wird, ne?
Genau.
Ja, und was gibt es Neues von hier auch nicht so bekannten Anbietern wie Magene?
Ja, Magene ist zwar jetzt bei uns vielleicht nicht so bekannt, aber das ist eine Riesenfirma aus China und gefühlt geben die jetzt mal auch richtig Gas. Ich habe da auch einen neuen Brustgurt gesehen und mitbekommen, also der einmal alles bitte ist es das Modell mit interner Aufzeichnung von deiner Herzfrequenz und allem drum und dran. Also die sind im Thema Hardware extrem stark. Vor kurzem habe ich ja noch bei mir den C606 Radcomputer im Test gehabt. Jetzt schieben sie gleich einen C706 nach. Und der wird dann mit einem 3,3 Zoll Vollfarbdisplay mit einer recht guten Verhältnis von Display zu Gehäusegröße kommen. Und ja, das Ganze natürlich, wie man das von den chinesischen Anbietern kennt, alles zu einem sehr attraktiven Preis.
Nämlich.
Den 706 weiß ich noch nicht, was der für einen Preis kriegen wird. Der 606, der lag bei unter 200 Euro. Also so 160, 180 Euro.
Das klingt sehr spannend. Wenn wir bei den Chinesen bleiben, dann gibt es ja einen weiteren Anbieter, IGPS. IGP Sport und die haben jede Menge Radcomputer, GPS-Radcomputer, sogar zwei Radarmodule im Angebot. Also wenn man die Prospekte liest, dann sieht man jede Menge Funktionen, die man sonst nur aus dem Premium-Bereich kennt. Das auch in der 300-Euro-Preisklasse, beispielsweise für das neue Radnavi, B-Navi nennt der sich, 3,5 Zoll Farbdisplay, Touchscreen mit allem drum und dran, auch Radaranbindung etc. Angeblich 35 Stunden Akkulaufzeit für einen VK von 299 Euro angesetzt. Matthias, du hast diese Geräte schon mal in der Praxis gehabt. Was hältst du davon?
Die Hardware ist echt gut, also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Bei der Software, da wird es dann schwierig. Also das geht schon mal los mit einer teilweise echt gruseligen Übersetzung. Also da wird die Teilenfunktion, die ja im Englischen für Share steht, wird dann als Aktie übersetzt.
Ja, gut. Das ist ja nichts Neues, aber ich denke mal, die Übersetzungen, die werden besser, aber die Funktionen, wenn das so gut ist, die Hardware mit einer funktionierenden Navigation, Karte etc., dann könnte es doch eine ernstzunehmende Konkurrenz für unsere klassischen Anbieter geben.
Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, so ist es. Also wir sehen, wie die Garmins und Wahoos dieser Welt mit der Navigation zu kämpfen haben. Das scheint jetzt nicht die leichteste Übung zu sein. Und ja, da setzen die dann häufig auch auf Online-Funktionalität, weil sie es vom Heimatmarkt natürlich kennen, dass überall einfach Internetverbindung über Mobilfunk da ist. Und also wer einen wirklich leistungsfähigen Radcomputer sucht, der ist mit Sicherheit bei diesen chinesischen Anbietern hervorragend aufgehoben. Wenn der Fokus auf Navigation liegt, dann wird es da sehr schwierig.
Ich finde auch, dass die Kartendarstellung, auch die arbeiten ja mit OpenStreetMaps, dass die ja nicht so Europa gewohnt ist wie die Garmins, Boschs etc. und Wahoos. Da ist man deutlich mehr auf die Kartendarstellung auch der Straßen- und Siedlungsgebiete eingegangen. Das macht sich schon ein bisschen bemerkbar. Bei Brighton ist es ja seit langem schon so, wenn da die Kartendarstellung etwas angepasster würde, denke ich, würde man auch mehr, ja, Vertrauen fassen können, allein weil die Kartendarstellung vertrauter ist. Aber da würden wir auch die neuen Geräte uns mal anschauen.
Also ich hatte ja diesen Magene im Test und da war so ein Punkt, der extrem auffällig war. Ich war da im Wald unterwegs, keine 100 Meter neben der Autobahn, war ziemlich nah reingezoomt und die Autobahn war einfach überhaupt nicht auf der Karte vorhanden.
Oh.
Kann man natürlich sagen, ja, okay, als Fahrradfahrer, ich brauche keine Autobahn, das ist natürlich richtig. Aber für die Orientierung ist natürlich so eine große Straße schon mal ganz praktisch, ne?
Ja, auf jeden Fall, das darf nicht fehlen. Und natürlich die Unterteilung in die klassischen fahrradtauglichen Wege wie asphaltiert, nicht asphaltiert, Pfad und so weiter und so weiter. Also das ist eigentlich schon Pflicht für unsere Kundschaft. Dann gehen wir doch mal zu einem weiteren Lenkerprodukt, nämlich dem Flight Deck. Das haben wir in unserer letzten Episode auch schon erwähnt. Jetzt habe ich es zum ersten Mal live gesehen mit den Anbietern und es war zwar ein Prototyp, aber durchaus beeindruckend. Also ein kompletter Radcomputer in einem Carbonlenker.
So ist es. Also die Idee dahinter war, man hat ja auf dem Rennrad diese voll integrierten Lenker-Cockpits. Warum da nicht auch noch gleich den Radcomputer mit integrieren? Und wenn man schon am Integrieren ist, dann können wir doch ein Licht auch noch reinpacken, weil gesehen werden ist ja auf jeden Fall praktisch. Und da hat sich also dann in der Startup-Area die Firma präsentiert und hatte da eben ja frühe Prototypen dabei. Sie haben auch dann so gesagt, das ist nicht wirklich der letzte Prototyp, weil sie wollen nicht, dass man da schon sozusagen, dass die Mitbewerber zu viel sehen. Also das war eher ein Technikdemonstrator, muss man sagen.
Aber es soll ja auch schon im nächsten Jahr angeboten werden können. Und bei der Frage nach dem Preis wurde dann gesagt, so die Zahnarztklasse.
Ja, also natürlich, ich meine, wir reden hier über ein Rennrad mit voll integriertem Aerolenker. da ist man jetzt eh nicht in der 1000-Euro-Liga fürs Rennrad unterwegs, sondern da reden wir eher über die Bianchis und S-Works dieser Welt, also Fahrräder in der 10.000-Euro-Klasse. Und dann ist so ein 2000-Euro plus minus Lenker jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz unmöglich, wobei der absolute Preis ist natürlich schon hoch.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, für so eine Manufaktur mit absoluter Technik, mit allem drum und dran, handgemacht, das muss man einfach so sehen. Das ist schon ein Sonderstück und ich hätte auch fast gedacht, dass es noch teurer werden würde.
Genau.
Ja, ist schon eine
Spannender
exklusive
wird,
Geschichte.
genau, spannender wird, ob sie wirklich das in diesem einen Jahr jetzt noch hinkriegen. Einmal die Hardware-Integration und dann auch eine gute Software, dass das alles läuft und funktioniert. Also das wird extrem spannend, das zu begleiten. Und ich hatte ja am Anfang immer ein bisschen bei solchen integrierten Sachen die Bedenken, wie schaut es da mit Akku und Reparierbarkeit und Wartung von sowas aus, weil so ein Lenker schmeißt er nicht so schnell weg wie irgend so ein Garmin, der einfach veraltet ist nach 3 Jahren. Und da ist das Interessante, die bauen die Akkus quasi wie so eine Wurstkette, stecken die in das Lenkerrohr, also in die gebogenen Lenker rein. Dadurch kannst du dann auch sogar unterschiedlich performante Akkus nutzen. Also beispielsweise du sagst, ich bin absolut Gewichtsfetischist, Rennen, ich will kein Licht, ich brauche kein Licht, dann kannst du einen kleineren, leichteren Akku reinschieben. Oder du sagst, ich fahre auch durch die Nacht, also ich brauche das Licht. Und dann kannst du da quasi eine, ja, längere Batteriewurst in diesen gebogenen Lenker reinstecken und hast so mehr Akkupower.
Wie ist der Anschluss zum Radcomputer an sich im Lenker dann?
Keine Ahnung, wie sie das hinten dann gelöst haben. Also das sind auch so Dinge, da haben sie noch nicht so viel gezeigt.
Ja, aber die Idee ist ja wirklich gut, gar keine Frage.
Genau, ich meine, du musst irgendwie den Akku bringen und statt den mittig unter die Displays zu legen, packen sie den eben an die Seite in diese Rohre rein. Und das ist schon sehr gut. Sie sind auch ein bisschen dazu gezwungen, das war interessant, weil sie haben dann so viel Akku in der Maximalausbau geplant, dass du damit nicht mehr fliegen dürftest. Da gibt es ja irgendwelche Regularien, wie viel Milliampere-Stunden du im Flieger mitnehmen darfst. Und wenn du eben da dein Rad zum Trainingslager mitnehmen möchtest, dann wäre das da zu viel.
Sonst musst du den Lenker eben separat schicken, aber wenn der einmal montiert ist, ist es auch nicht so ganz einfach. Ja. Okay. Dann gehen wir da
Waren
mal.
wir wieder in der Technikhalle 11.1, da war, glaube ich, unsere Lieblingsaufenthaltsorte, oder?
Richtig,
Und
ja.
da war auch dann die Köln, Korea Connections von Sena da.
Ja, also aus dem Motorradbereich wieder eine Neuigkeit. Das fand ich spannend, dass Sena jetzt, ohne es großartig vorher angekündigt zu haben, auf der Eurobike oder zur Eurobike ein neues Software-Update geliefert hat, nämlich einen neuen Mesh-Privatmodus nennt sich das. Wir wissen ja, dass Sena, ob mit den Helmen oder mit diesen Beacom 20, also mit den einzelnen Modulen, Intercoms von Helm zu Helm, das bislang so gehandhabt hat, dass man verschiedene Kanäle wählen konnte. Also zwei Helme auf Kanal 1 konnten sich verbinden, im Mesh-Modus beispielsweise. Aber jeder andere außerhalb, der diesen Kanal auch hatte, konnte mithören oder man hörte eben selber mit. Da gibt es jetzt einen Privatmodus und wenn man die Helme oder Beacoms eben dann in diesen Modus gekoppelt hat, dann bleibt der Privatmodus also nur unter diesen gekoppelten Einheiten kann man sich dann unterhalten und muss keine Befürchtung mehr haben, dass jemand anders mithört oder man andere Gespräche dann eben auf einmal im Ohr hat.
Genau. Ich warte da immer noch auf mein Bicom Testset. Ich weiß nicht, hast du eines?
Ja, habe ich auch
Okay.
fleißig eingesetzt und ich muss sagen, nach wie vor sehr gut.
Gut. Ja, und dann war da natürlich noch dieser Elefant im Raum,
Ja.
zu dem wir jetzt mehr oder weniger zum Abschluss kommen. Was passiert mit Komoot? Wie ging es da weiter? Was ist da zu erfahren? Und ich fand es da extrem interessant. Also ich hatte da mehrere Gespräche aus mehreren Blickwinkeln. Und ich glaube, du hattest auch einige Gesprächspartner, oder?
Ja, also zunächst habe ich natürlich immer mal so die Frage gestellt bei unseren Hardware-Partnern, wie sieht es eigentlich aus bei euch mit der Komoot-Integration, Komoot als Premium-Partner bei Garmin etc. Da gab es überwiegend oder übereinstimmend eigentlich die Nachricht, da hat sich jetzt nichts verändert, sondern Komoot ist weiterhin interessiert, mit den Hardware-Partnern zusammenzuarbeiten, sprich auch die Apps weiter in der Kombination dann anzubieten. Und dann hatte ich ein Interview mit Daniela Wittheim von Komoot. Die Essenz, die kann man eigentlich nach außen bringen, ist, dass Komoot jetzt in dem Interview sagt, wir bleiben auch mit dem neuen Eigentümer ein verlässlicher Partner. Erstmal ändert sich nichts an den Grundfunktionen und Dienstleistungen. Es wird also auch zunächst weiterhin ein Welt-Abo geben. Es wird ein Premium-Abo geben. Ein Quatsch, ein Weltmod. Nee.
Weltpaket mit
Ein
einmal.
Weltpaket, danke. Dann das Premium-Abo. Dann gibt es auch für den Geschäftsbereich die Sponsored Collections, also dass man eben mit Komoot-Touren auch die Nutzer verstärkt erreichen kann.
Das ist
Ja.
jetzt für den Tourismusbereich extrem
Gen
zugeschnitten,
genau.
richtig. Ja, aber zurückkommen nochmal zu den Hardware-Leuten. Also da habe ich mich auch mit den ja, Sigmas, Bosch und so weiter unterhalten. Und es war ja sogar der oberste Bending Spoons Boss in Frankfurt unterwegs. Mit uns hat er sich zwar nicht getroffen, aber mit den zuständigen Leuten von diesen Hardware-Partnern und allen, mit denen ich gesprochen habe, die waren extrem positiv, mit welchem Drive und mit welchem Spirit jetzt eben Bending Spoons hier weitermachen möchte. Und da kam ein durch die Bank positives Feedback über die Zukunft, also zumindest aus Sicht der Hardware-Partner.
Also positives Vertrauen. Bleibt die Frage im Raum, wie Bending Spoons jetzt das Geld verdienen wird. Hast du da weitere Informationen bekommen?
Also sie wollen es wirklich so anpassen, dass sie sagen, das, was wir auch schon gesagt haben früher, du musst diese 60 Euro durch mehr Leistung einfach attraktiv machen. Und genau so schaut es aus. Also ja, neue Funktionen klang für mich so, dass die nur noch für Premium-Nutzer oder hauptsächlich für Premium-Nutzer kommen. Aber wenn die spannend sind, dann machst du einfach dieses Premium-Paket so viel attraktiver, dass man sich dann doch eher überlegt, ja, ich kaufe mir das einfach mal.
Da sind wir natürlich sehr skeptisch, ob die deutsche nicht-Premium-funktionsaffine Klientel sich darauf einlässt, wie viele dann wirklich auch die Komoot-Premium-Funktion kaufen werden. Oder ja, ob man weiter bei seinem alten Komoot-Abo bleiben wird, jetzt sage ich schon wieder Abo, bei seinem Weltpaket bleiben wird. Inzwischen hat Komoot ja 49 Millionen Nutzer, also es sind doch noch mal einige mehr geworden. Ja, aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es werden auch neue Funktionen kommen, Was jetzt ganz genau kommen wird in den nächsten Wochen, darüber hat man noch den Mantel des Schweigens gehalten. Aber es wird mit Komoot erstmal so weitergehen, wie man Komoot kennt. Das war, glaube ich, die Hauptaussage und dass es ein verlässlicher Partner eben sein soll und sein wird.
Genau. Sie müssen halt gerade in Deutschland mit der Bürde leben, dass die Art und Weise, wie die Übernahme in den ersten Wochen über die Bühne gelaufen ist, jetzt nicht so die charmanteste Art war.
Ja. Andererseits, was auch immer herausgestellt wird, wir haben jetzt 500 Entwickler bei Bending Spoons, die sich speziell auch dann Komoot widmen können. Wie weit das Ganze jetzt nur auf Komoot ausgerichtet ist oder wie weit diese Entwickler mit anderen Produkten zu tun haben, da können wir natürlich nicht reinschauen, aber die Power scheint da zu sein. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das weitergeht.
So ist es. Wir werden das auf jeden Fall beobachten und wenn es da Neuheiten gibt, und was man so rausgehört hat, soll es ja schon sehr bald was geben, dann werden wir darüber berichten. Wobei da war dann auch sehr interessant von einer Person, die eben die Kündigung gleich am Anfang bekommen hat. Die meinte dann so, unter den Entwicklern ist natürlich jetzt nicht so schön, dass die Funktionen, die vom alten Team noch quasi zu 95% fertiggestellt wurden, dass die jetzt dann kommen sollen, so mit dem Motto, ja, guckt mal, wie schnell wir jetzt da agieren und wie schnell wir Neuheiten rausbringen können.
Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite sind ja auch schon ein paar kleine Verbesserungen gebracht worden. Das sieht man jetzt in den neuen Anzeige auf der Komoot-App und auf der Webseite. Diese Neuerungen, das sagt Komoot aber auch ganz klar, die kommen natürlich noch von den älteren,
Vom alten Team.
vom alten Team. Aber die neuen oder neue und wirklich neue Klasse oder neue Funktionen, die so jetzt noch nicht in der Pipeline waren, ja, die wurden jetzt noch nicht so als neue Funktion des neuen Teams dargestellt. Also da waren sie
Genau.
schon ganz ehrlich, meines Erachtens.
Ja. Gut.
Ja, dann sind wir erstmal
Soweit.
durch. Ja.
Genau. Eurobike 2025. Nicht allzu schlecht, auch wenn man an einigen Sachen gehört hat, ja, gibt es denn überhaupt noch was Neues? Aber man kann nicht im wahrsten Sinne des Wortes jedes Jahr das Rad neu erfinden. Insofern, es gab Weiterentwicklungen im Detail. Der Markt muss sich teilweise noch ein bisschen neu orientieren und auch die Eurobikes sehe ich trotzdem immer noch als wichtige Leitmesse, weil dieses Thema, der Handel kommt nicht und ordert da nicht mehr. Ja, Kinder, wo lebt ihr eigentlich? Ich meine, Ordermesse ist es schon lange, lange nicht mehr und das ist eher die Leistungsschau und man kann sich eben an einem Ort mal konzentriert die Neuheiten der Branche anschauen. Am Freitagnachmittag, Samstag und Sonntag gab es wahnsinnig viele Möglichkeiten, da auch Probe zu fahren. Also ich glaube, das ist schon noch wirklich eine wichtige Messe und verdient auch noch den Stempel Weltleitmesse.
Das kann man so sagen. Ich fand es auch interessant, dass man jetzt mal ab von der Hardware auch einige interessante neue Angebote sich anschauen konnte. Beispielsweise beim Radroutenplaner Deutschland, da war das Bundesamt für Logistik und Mobilität ja auch vertreten und zeigte zum Beispiel das Radnetz Deutschland mit der neuen D13-Strecke, also der Iron Curtain Trail, das grüne Band auf der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, ist ja auch schon längst eine der Eurovelo-Routen geworden, jetzt auch integriert ins D-Netz. Und für diese ganzen Radfernverbindungen gibt es ja auch GPX-Daten zum Download. Das Ganze soll in einen Radroutenplaner Deutschland dann integriert werden und darüber ausgespielt werden. Also von daher, da gibt es noch jede Menge Angebote, die man auch dann mal innerlich nutzen kann.
Gut, ich würde sagen, wir beenden die Episode für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns dann demnächst wieder mit quasi normalen News und normalen Fakten.
Aber immerhin weiter spannend. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss und bis bald.
Ciao.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.